Radio SRF.
SRF 4 News, der Kulturstammtisch. Gastgeber Eric Facon.
An diesem Wochenende werden im Zürcher Neumarkttheater die Zürcher Prozesse durchgeführt. In Basel waren im April die sogenannten Dokumentartage mit zum Teil denselben Beteiligten. Dokumentartheater, das ist eine Spielform, in der es zum Beispiel um geschichtliche Szenen geht, die neu inszeniert oder nachgespielt werden. Hierzulande in der Schweiz ist sehr bekannt der Regisseur Milo Rau, der unter anderem den ruandischen Genozid mit Hate Radio aufnahm oder die letzten Tage Ceausescus. Und von ihm kommen nun auch diese Zürcher Prozesse. Über dieses Phänomen des Dokumentartheaters, dieser Reenactments oder Nachspielungen sprechen wir heute mit Anne Fournier, Journalistin und Theaterwissenschaftlerin aus Zürich, und Marcy Goldberg, Kulturkritikerin aus Zürich. Nun denn, solche Theaterstücke, die etwa den Aufruf zur Gewalt im ruandischen Radio dokumentieren oder die Ansprache des norwegischen Massenmörders Breivik vor Gericht, was bringt denn das, Anne Fournier?
Also Milo Rau, der Regisseur dieser beiden jetzt erwähnten Beispiele, hat seinen Ärger jetzt noch vor kurzem in verschiedenen Medien ausgedrückt, unter anderem in der Weltwoche. Er will zeigen, sagt er, was ist. Und dafür hat eigentlich kein Interesse, ein Shakespeare zu inszenieren, sondern verfolgt einen journalistischen Ansatz. Er will einfach auch dazu ein anderes Bezug zur Realität. Danach eben, es gibt da, das sind da nämlich die beiden Beispiele von Milo Rau, die Sie da erwähnt haben, dann werden wir bestimmt darüber sprechen, gibt es sehr, sehr, sehr viele Art von Dokumentartheater zu machen und zu sprechen, glaube genau. ich.
Marcy Goldberg, was bringt denn so ein Theaterstück, was meinen Sie?
Also ich denke, man muss zuerst einmal unterscheiden zwischen den Stücken, die er bisher gemacht hat und die Zürcher Prozesse, die dieses Wochenende stattfinden. Weil in den anderen Fällen ging es um historische Ereignisse, die er für sein Theater neu aufgerollt hat. Und das heißt, es geht darum, einen Blick zu werfen auf die Zeitgeschichte, auf die neuere Geschichte und aus einer anderen Perspektive sich mit der Geschichte auseinandersetzen. Und im Fall der Zürcher Prozesse ist das, es fängt an mit einem offenen Schluss. Es wird ein Ereignis fabriziert,
sein
Theaterstück. Also er ruft eine Veranstaltung ins Leben mit offenem Schluss. Das heißt, am Anfang weiß man nicht, was am Schluss passieren wird. Während im Fall der Ceausescus weiß man, das ist ein Fall aus der Geschichte und man weiß schon, was passiert ist.
Natürlich, es ist schon wahr, dass es einen Unterschied gibt mit was es schon bis jetzt gemacht haben. Obwohl, das war auch die Moskau-Prozesse, also der letzte war schon in dieser Richtung dieselbe Form. Und er selbst sagt immer, er will nicht, dass man von einer Weltwoche-Prozesse spricht, sondern ein Blick auf die 20 letzten Jahre der Schweiz. Also das ist, was er meint. Jetzt danach kann man sich fragen, ob es wirklich so inszeniert wird. Aber er sagt dazu, ich will einen Blick auf der Geschichte der Schweiz der letzten 20 Jahre. Warum kommt man durch diese Artikel und durch diese Ausdrucksweise von der Weltwoche von der Geschichte der Schweiz, der Schweiz, die eben vor 20 Jahren Nein zur Armee sagte und danach 20 Jahre später Ja zu der Minare-Verbot sagt, zum Beispiel.
Natürlich.
Das heißt, also sur le papier de départ, also am Anfang ist schon dieser Wunsch, ein Blick auf der Vergangenheit. Aber danach natürlich, er zieht sich weg. Er sagt, jetzt lasse ich die Bühne frei. Jetzt wird diese Bühne den Leuten, meine Experten da gehören, die da für dieses Prozess da konvoziert worden sind. Mhm.
Ja, das ist klar, dass in allen Fällen geht es um eine Auseinandersetzung mit Zeitgeschichte. Aber von der Machart her ist es ein großer Unterschied, ob man ein historisches Ereignis für die Bühne nochmals aufrollt mit dem genauen Schluss aus der Geschichte oder ob man ein historisches Ereignis nochmals erzählt und man erlaubt sich ein anderes Ende zu setzen, wie zum Beispiel im Fall von Pussy Riot. Im richtigen Leben sind die Frauen verurteilt worden. Sie sitzen jetzt noch im Gefängnis, aber in seinem Prozess sind sie freigesprochen worden. Das ist dann ein anderer Ansatz. Und im Fall der Zürcher Prozesse ist es geht nicht um etwas, was schon passiert ist. Der Stoff Stoff. Es geht schon um eine Auseinandersetzung mit der Schweiz und mit der Art und Weise, wie die Weltwoche über die Schweiz berichtet. Aber alles, die Handlung, alles, was in diesem Gerichtssaal, also Gerichtssaal im Theater Neumarkt, stattfindet, das basiert nicht auf einem Drehbuch. Und man wird dann, also die Idee ist, dass man gespannt bleibt, wer kommt, was sie alles sagen und was wird am Schluss entschieden. Und das heißt, das ist schon eine Idee vom Theater mit offenem Ende.
Ja, natürlich.
Ja, also wir haben jetzt
mit
zwei verschiedenen Formen zu tun. Die eine, die nimmt geschichtliche Ereignisse auf, das ist gesagt worden. Und die andere, das ist diese, die bei Zürcher Prozessen zur Anwendung kommt, das ist die, wo man quasi wie eine Realität schafft. Ganz konkret heißt das hier, die Weltwoche wird angeklagt und das ist eine Inszenierung und gleichzeitig auch eine Realität. Während eben das ruandische Radio Breivik vor Gericht, seine Ansprache, seine Verteidigungsrede, das wird nachgespielt. Trotzdem nochmal zu dieser Frage, was bringt denn dieses Nachspielen überhaupt für einen Erkenntnisgewinn über das hinaus, was man schon weiß? Nachher werden wir noch auf die Zürcher Prozesse zu sprechen kommen.
Also das ist in genereller Weise, also ja. Wie diese Art von Theater, also ich glaube, das ist vor allem, also man kann das mögen oder nicht, aber das ist vor allem eine andere Art, mit der Realität, mit dem Alltag zu spielen und vor allem mit dem Alltag zu dekonstruieren. Da wird es eine Konstruktion mit der Information, mit dem Alltagsrealität sein und mit diesem Form vom Theaterdokumentar, was jetzt eben zum Beispiel in der Deutschsprache im Raum sehr oft benutzt wird, sind eben verschiedene Art, die Form des Theaters in Frage zu stellen und dadurch auch unsere Beziehung zur Realität so auch ein bisschen neu zu betrachten, glaube ich. Aber wie gesagt, es gibt verschiedene Arten, damit zu spielen. Also man kann von dem Beispiel von Stefan Kegi und Rimini Protokoll, die eben so Leute von dem Alltag nehmen, Experten der Realitäten und in ihrem besonderen Umfeld stecken und damit eine neue Fiktion entwickeln können. Also mit Milo Rauda sagt er selbst, er wird raus von der Inszenierung bleiben. Also das heißt, er hat der Stoff da auf der Bühne gelegt und er lässt dann, dass sich diese Realität, also diese Realität des Prozesses ganz frei entwickelt.
Aber ich denke, zur Frage, was das soll, man kann das mehr oder weniger wohlwollend beantworten, weil ich denke, von den Absichten der Leute her, sie würden sicher sagen, man möchte das Bewusstsein der Leute schärfen für Geschichte und für die neuere Geschichte. Und das sind auch alles Beispiele, die mit Rassismus zu tun haben, mit Diskriminierung und mit Fragen der Justiz in der Gesellschaften. Und dass das eine Sensibilisierung sein sollte, Lehrstücke im Sinn von Brecht. Man geht ins Theater, um die Leute aufzurütteln. Mhm. Einerseits das, aber wenn man ein bisschen zynischer ist, könnte man auch bemerken, dass die ganze Politlandschaft inzwischen auch zum Spektakel verkommen ist und dass die Politiker tagtäglich Rollen spielen und vorgefertigte Reden halten, die ein interessantes Verhältnis zur Wahrheit haben, sehr oft, und dass das Theater eigentlich hinterherhinkt im Vergleich zur Medienlandschaft und zu den ganzen Reality-Sendungen im Fernsehen, wo Banalität und das Leben der Leute längst auch zum Sujet geworden ist.
Ich glaube, man hat lange auf der Bühne probiert, die Sprache zu dekonstruieren, also mit Leuten wie Beckett. Man hat gesagt, ja, man kann anders mit der Sprache da auf der Bühne. Jetzt probiert man vielleicht auch diese Dekonstruktion auf Ebene der Referenz, wie schon die neuen Medien das auch ermöglichen. Die Vertrauensbeziehung zur Sprache wird da plötzlich in Frage gestellt, sondern auch diejenigen zu den Zuschauern, zu der Realität auch. Warum nehme ich das wahr? Also das wird von X oder Y gesagt. Also wie soll ich diese Referenz jetzt als ernst nehmen. Und ich glaube, das gehört auch ein bisschen zu dieser Tendenz jetzt von, das Authentische ist das Spiel jetzt, also was da stattfindet. Ja.
Aber jetzt mal noch ganz schnell bei diesem Erkenntnisgewinn, so ein böses Wort, als würde das als Forderung jedes Mal bei einem Theaterstück im Raum stehen. Aber hier offensichtlich ist das auch mit die Absicht. Jetzt, der Prozess von Pussy Riot in Russland wird nachgespielt. Im richtigen Leben kommt dabei eine Verurteilung der Frauen heraus. Im Theaterstück kommt ein Freispruch für die Frauen heraus. Was man damit aufzeigt, ist vielleicht eine gewisse Art von Vorverurteilung in Russland, eine Fragwürdigkeit des ganzen Prozesssystems. Aber eigentlich wusste man das schon vorher. Jetzt, wo ist der Erkenntnisgewinn?
Aber eben, es geht nicht nur um Erkenntnisgewinn. Es geht auch darum, vielleicht sich mit Geschichten auseinanderzusetzen. Und irgendwo, ich meine, das Theater bleibt nach wie vor auch Unterhaltung. Es gibt so dieses Sprichwort, das, vielleicht hat Woody Allen das gesagt, ich weiß es nicht mehr, wenn du eine Botschaft verschicken willst, dann schickst du ein Telegramm. Und ich denke, wenn man die Entscheidung trifft, ein Theaterstück zu machen und nicht irgendwie eine Kolumne zu schreiben für die Zeitung, dann geht es darum, dass man sich auch mit der ganzen Geschichte und mit den Figuren auseinandersetzen möchte. Und das ist jetzt die Idee von Erkenntnis schwingt damit, aber es gibt auch die Idee von Emotionen, was man alles miterlebt, wenn man dabei ist und wenn man mit den Figuren mitleidet. Und das ist eine sehr alte Idee, das führt zurück auf Aristoteles, wenn nicht schon früher.
Ja, da ist auch der Zuschauer selbst immer mehr seine Vertrauensbeziehung zu was auf der Bühne steht, auch da in Frage stellt. Was soll ich davon nehmen? Was nehme ich wahr davon? Das Theater ist immer ein Hier und Jetzt geschehen. Das ist auch das Unterschied zu anderer Art. Und wenn zum Beispiel Dokumentarfilm, das heißt, ich bin immer da, ich setze da gegenüber die Leute, die dieses Prozess spielen. Und es gehört immer mehr, mich damit zu konstruieren, meine Selbstrealität zu konstruieren auch.
Dennoch, Melo Rau hat auch schon Probleme gehabt, wenn wir das noch ganz schnell ansprechen wollen. Also bei den Dokumentartagen im April in Basel sollte Breiviks Erklärung, diese Rede des norwegischen Massenmörders vor Gericht dazumals bei seinem eigenen Prozess, diese sollte wieder aufgeführt werden und bei den Dokumentartagen gezeigt werden. Und zwar im Bürgergemeindesaal. Das fand dann aber nicht statt und musste verlegt worden. Als Ersatz wurde dann die Gare du Nord gefunden, ein Veranstaltungsort für Avantgarde-Musik und Jazzmusik. Dort durfte das dann stattfinden. Also das Spiel des Theaters auf der Metaebene scheint doch nicht bei allen Leuten ganz anzukommen.
Ja, was man da, glaube ich, vorgeworfen hat, ist das einfach, dass er der Text so genommen hat und diese Rede durch eine Frau allein auf der Bühne sprechen lassen. Und da kann man, die Frage wurde gestellt, ja, wo bleibt danach die Künstlichkeit, also diese Ästhetisierung der Distanzation, also zu sagen, ja, ich nehme diesen Text, aber ich lege ihn in einem besonderen Distanz. Und da scheint dieser Distanz auch nicht zu existieren oder seine das war für einige zu einfach zu sagen, jetzt ist Kunst, ich lege das auf der Bühne und das nimmt eine andere Resonanz. Ich glaube, man braucht vielleicht auch eine zeitliche Distanz, mit solchen Texten arbeiten zu können. Das wurde auch durch eine Schauspielerin gesagt, die links ist und auch aus türkischer Herkunft. Und das bringt auch einen anderen Blick auf diesen Text.
Gut, ich denke, mit Breivik war die Frage vom Anfang an, gleich wenige Tage nachdem sein Attentat stattgefunden ist, möchte man diesen Typen einfach als Spinner behandeln oder möchte man ihn ernst nehmen und sich wirklich mit seinen Schriften auseinandersetzen? Und das war eine Frage auch die ganze Zeit in seinem echten Prozess in Norwegen. Das war die Frage. Er hat immer behauptet oder er ist darauf bestanden, nicht die Verteidigung von irgendwie, wie sagt man das so, sich als Wahnsinniger
darstellen zu lassen, sondern
er hat genau gewusst, was er getan hat und er wollte, dass man seine Äußerungen als Philosophie ernst nimmt und wahrnimmt und als kohärent betrachtet. Und ich denke, das bleibt eine offene Frage bei ihm. Wie weit möchte man ihm diese Ehre erweisen, dass man ihn ernst nimmt oder nicht? Und ich kann mir vorstellen, dass viele Leute sich vor dem Kopf gestoßen fühlen, wenn sie sich ernsthaft mit seinen Schriften oder mit seinen Aussagen auseinandersetzen müssen, weil sie möchten ihm diese Seriosität gar nicht schenken. Sie möchten einfach sagen, jemand, der in der Lage ist, so ein Sommerlager mit Kindern umzubringen, aus irgendwelchen fadenscheinigen gegen Sozialisten oder gegen Ausländern oder so, das kann man gar nicht ernst nehmen. Man möchte das nicht als kohärente irgendwie Weltansicht oder politische Philosophie wahrnehmen. Aber das Problem ist, wenn man sich dem weigert, hat man auch die Chance verpasst, zu sehen, wie diese Rhetorik funktioniert, wie dieser Mensch nicht nur als Einzelfall dasteht, sondern wie er sich vernetzt hat in einem ganzen Netzwerk von rechtsextremen Parolen in Europa. Und dann hat man eben die Chance verpasst, etwas zu lernen. Und ich denke, was Rau machen wollte mit diesem Stück und vor allem mit diesem Gegensatz, dass Erklärung von Breivik von einer Frau mit deutsch-türkischer Herkunft vorgelesen wird, dass man doch diese Aussagen ernst nehmen sollte und sich nicht sagen einfach, das ist böse oder das ist verrückt und das ablehnen, sondern sich wirklich damit auseinandersetzen.
Sie hören SRF 4 News, den Kulturstammtisch. Unser Thema sind heute Dokumentar-Theaterstücke. Eines davon findet dieses Wochenende statt. Das ist das Stück namens Zürcher Prozesse von Milo Rau, ein Prozess gegen die Weltwoche, die Zeitung Weltwoche. Etliche interessante Menschen sind dabei, unter anderem verschiedene Anwälte, dann der ehemalige SVP-Nationalrat Ulrich Schlür, Nicolas Blanco vom Islamischen Zentralrat, die Whistleblowerin Margrit Zopfi, FDP-Nationalrat Philipp Leutenecker und auch der SP-Nationalrat Cedric Wermuth. Einzig der Herausgeber der Weltwoche, Roger Köppel, wird bei dem Ganzen fehlen oder wird im Zuschauerraum sitzen. Jetzt ist das Ganze ja auch nicht ganz neu. Also wir hatten zum Beispiel einen inszenierten Prozess auch im Film, Jean-Stéphane Bron, Cleveland vs. Wall Street. Da wurde auch ein inszenierter Prozess zum Inhalt eines Films.
Ja, ich glaube, das geht auch in dieselbe Strebung, also eben auch zu sagen, dieser Stoff bringt mir eben die Möglichkeit, das in einer Fiktion zu leben und ermitteln, auch die Beziehung zwischen Wirklichkeit, Fiktion auch selbst in Frage zu stellen, auch zu zeigen, dass was in der Realität geschehen ist, auch sehr viel auch selbst in Frage gestellt werden kann. Zum Beispiel heutzutage die Information selbst von verschiedenen Kanälen kommen und jeder seine eigene Erfahrung dazu bringen kann. Also vor allem beim Dokumentarfilm von Jean-Sébastien Bron, das war, ich denke auch, da dieser Wunsch zu zeigen, dass diese Problematik nicht nur die Businessmensch und die Welt der Spekulanten getroffen hat, sondern auch alle Leute, die da durchleben, ihre Probleme mit ihren Häusern haben und plötzlich da durch, dass die Form des Gerichts auch Recht zum Wort haben. Was auch zu unterstreichen ist mit der Arbeit von Bronda, ist, dass bei diesem Dokumentar von Anfang an klar gelegt wird auf dem Schild, ja, wenn ich mich richtig erinnere, das ist also welche Leute wirklich von dieser Problematik betroffen waren und dass dieses Gericht eigentlich eine fiktiv inszeniert worden ist. Also das heißt, der Arbeitsvertrag ist von Anfang an mit den Zuschauern da auch auf der Bühne gelegt, ja.
Der Fall von Bron, der Film von Bron ist auch ein spannendes Beispiel, wie das auf diversen Ebenen funktionieren kann, weil einerseits mit Cleveland vs. Wall Street macht er den Banken den Prozess, der sonst gar nicht stattgefunden hat, oder nach der Finanzkrise, nach der Hypothekarkrise, die Banken haben die ganze Welt fast in eine Krise versetzt und sind dann ziemlich unversehrt davongekommen und Bron rollt den Prozess auf, den es nie gegeben hat und alle, die vorkommen in dem Film, sind echte Leute, die spielen sich selber, ob das arme Leute sind, die ihr Haus verloren haben, weil sie so eine Wucherhypothek bekommen haben oder auch Leute von den Banken, die versucht haben, diese armen Leute reinzulegen. Sie erklären, warum sie das gemacht haben und dass sie gewusst haben, sie haben die Leute reingelegt, aber sie haben selber profitiert und so weiter. Das wird alles gezeigt. Und das heißt, es gibt die Gelegenheit, einerseits ein Gefühl von Gerechtigkeit zu bekommen, dass es den Prozess gibt. Es ist auch eine sehr emotionale Angelegenheit, weil man mit den Leuten auch mitfiebert. Was auch interessant ist in diesem Fall ist, und ich denke, man darf das jetzt sagen, weil das lang genug her ist, das ist kein Spoiler, wenn man den Schluss des Films erwähnt. Der Film hat auch ein Geschworenengericht aus echten Menschen aus Cleveland und die erklären die Bank am Schluss doch noch unschuldig, mit einer ganz kleinen Mehrheit. Das ist dann auch ein Fall, der zeigt, wenn man sich auf so etwas einlässt, kann man auch nicht wissen, wie es rauskommt. Und ich kann mir vorstellen, dass Bron sich gewünscht hat, dass die Banken für schuldig erklärt werden. Aber er zeigt uns durch den Film auch, welche Mechanismen existieren, warum kleine Leute, arme Leute, die selber reingelegt wurden von diesen Banken, am Schluss doch nicht bereit sind, sie zu verurteilen aus einer Reihe von Gründen, die sehr soziologisch und psychologisch spannend sind.
Und das könnte dasselbe am Wochenende jetzt in Zürich sein. Also, dass eigentlich vielleicht die Welt, also bestimmt die Weltwoche als Gewinner kommen kann.
Weil genau, da geht es genau dieses Risiko
freigesprochen ein. Wird. Also und ich denke, das ist vielleicht eine Grenze, die bei mir zum Beispiel bei diesem Art von Dokumentar und Fiktion, Dokumentartheater oder sogar Dokumentar, wie was jetzt Bron gemacht hat, immer als Zuschauerin ein bisschen problematisch macht. Also vielleicht, weil ich zu viel Wert darauf lege, diese Trennung zwischen Realität und Fiktion und auch welche Legitimität sich der Regisseur oder der Künstler sich gibt, um sowas da auf einer Bühne oder vor einem Kamera zu machen und sage, ja, jetzt inszeniere ich ein Gericht, okay, das ist Fiktion, okay, wir sind im hier und jetzt vom Theater, aber trotzdem, ich gebe mir diese Macht, ohne eben diese Fiktion, Distanzierung oder diese Form in Frage zu stellen durch die Distanzation. Ja, also ich glaube, das erklärt auch, warum man damit oft von ein bisschen von Voyeurismus spricht und diese Gefahr existiert auch schon. Aber ich glaube, das ist andererseits auch diese Gefahr macht, dass diese Form auch interessant, weil das ist eigentlich der Zuschauer, der immer da schlussendlich eben. Dafür verantwortlich eben, bleibt.
Ich wollte ja auch noch auf das Publikum zu sprechen kommen, bevor unsere Zeit vorbei ist. Dem Publikum sollte doch das eigentlich entgegenkommen, weil wir wissen ja, das Publikum, das mag handfeste Sachen, also Sachen, die in der Realität stattfinden. Wenn ich jetzt hier zu Lande zum Beispiel die Filmproduktion anschaue, also Dokumentarfilme, sehr populär. Ich weiß, es hat auch etwas mit der Qualität der Filme zu tun, aber dennoch, das gibt doch einem breiten Publikum etwas, woran es sich halten kann, weil über Banken haben wir alle schon nachgedacht und so weiter und so fort.
Aber eben darum sage ich, das ist Theater. Das ist nicht ein Pamphlet, das man schreibt, weil man politisch etwas bewirken möchte. Man hat vielleicht auch Absichten, das Theater in eine politische Richtung zu ziehen, die Leute wachzurütteln, ein bisschen Lehrstücke zu machen. Aber es ist auch im Kontext der Unterhaltung auch. Auch von der Idee, dass man entweder weiß, was passieren wird und man kann das umso mehr trauern, oder man weiß nicht, was passieren wird und man bleibt gespannt. Und in beiden Fällen ist das eine Art von Spannung. Die Performance-Künstlerin Marina Abramović hat einmal ein Performance-Stück gemacht. Sie hat sich nackt auf einem Tisch hingelegt und rundherum waren eine ganze Reihe von Instrumenten, Sachen, wo man sie kitzeln konnte und alles bis hin zu einer Pistole. Und das Publikum war eingeladen, mit ihr zu machen, was es wollte. Und das ging wirklich bis zu dem Punkt, die Leute haben sie geohrfeigt und wirklich gepeinigt auf eine bestimmte Art. Sie hat sich wirklich da eingelassen auf dieses Risiko, dass man sie auch hätte erschießen können. Und es gab Leute, die da gern mitgemacht haben oder zumindest gerne sich das angeschaut haben. Mit diesem Kitzel, weil das alles echt war. Und das ist auch eine Tendenz, das gehört offenbar auch irgendwie zum
eben das
menschlichen
Echte.
Charakter.
Eben das Echte, das scheint ja die Leute immer davon zu überzeugen, dass es wirklich um etwas geht.
Ja, das Echte oder der Eindruck vom Echten?
Ja, der Eindruck, was ist das Echte? Das wäre noch eine Auto. Ich glaube eher, das ist eher eine Dekonstruktion von dem Echten, zu sagen, ja, was ist wirklich wahr? Das ist eine philosophische Frage. Also, was ist die Wirklichkeit und Wahrheit? Also, sogar auf Deutsch gibt es diese beiden Begriffe. Was jetzt von Seite der Zuschauer jetzt, was auch jetzt zum Beispiel in diesem Fall vom Prozess verlangt wird, ist eigentlich, wird der Zuschauer akzeptiert, während 3 Tage da zu sitzen? Ich wäre neugierig zu wissen, wer da kommt und dieses Prozess vom Anfang bis zum Ende folgt. Also das ist gerne auch eine sehr langweilige,
anspruchsvolle,
ja genau, Prozesse sein. Man will nicht mehr ein fauler Zuschauer eigentlich vielleicht. Das ist auch eine Art, ihn zu stören in seine auch Gewohnheit, also im Theater da zu sitzen. Also es auch als eine Unterhaltung anzuschauen. Und da plötzlich kommt eine Frage von seiner, also eine politische Frage da vorne. Und obwohl er weiß, ja, jetzt bin ich bei einem Spiel, kommt da trotzdem eine sehr anspruchsvolle Beziehung zu der Realität des Gerichts auch.
Es ist auf jeden Fall so, dass sämtliche Vorführungen Tage im Voraus ausverkauft wurden.
Ja.
Und woran liegt das nun? Was meinen Sie?
Ja, vielleicht ist auch trotzdem da auch eine Art von
Voyeurismus.
Von Voyeurismus. Das kann man auch Neugier da bestimmt auch. Und vielleicht auch, zu sagen, jetzt komme ich trotzdem raus von meiner Realität. Ich gehe ins Theater, ich sitze da, ich schaue, ich folge einem Prozess, aber dafür bin ich nicht vor meinem Fernseher oder hinter meinem Computer allein. Oder ich nehme teil an eine öffentliche Debatte. Also,
aber es ist auch ein Thema, das eine große Aktualität hat. Und er hat Themen aufgegriffen, die sehr in der Luft liegen. Und ich kann mir vorstellen, dass viele Leute auch interessiert sind, zu sehen, wie wird es Themen, die man auch sehr gut kennt im Moment aus den Medien, aus den politischen Debatten, wie sieht das dann aus im Theatersaal?
Die Zürcher Prozesse des Regisseurs Milo Rau, das ist eine Spielform des Dokumentartheaters, das dieses Wochenende in Zürich stattfindet. Um darüber zu sprechen, waren zu Gast Anne Fournier, Journalistin und Theaterwissenschaftlerin aus Zürich, und Marcy Goldberg, Kulturkritikerin aus Kanada, wohnhaft in Zürich. Mein Name ist Erik Fackung.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.